NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. Juli 993. Die erste urkundliche Erwähnung von Potsdam.
Die Mauer war weg, der KGB aber noch da. Merkwürdige Dinge konnten da geschehen. Zum Beispiel die Sache mit der Disco und dem Diesel. Susanne Fienhold-Schien ist Stadtführerin in Potsdam und erzählt davon beim Spaziergang durch die Schiffbauergasse, die allerdings keine Gasse ist, sondern Potsdams neues sogenanntes Gewerbe- und Erlebnisquartier am tiefen See mit Kunstgalerien, Off-Theatern und Clubs, Tanzstudio und dem 2006 eingeweihten Hans-Otto-Theater mit seiner markanten, blütenblätterähnlich gefächerten Dachkonstruktion in Knallrot. Nebenan eine große Softwarefirma und das streng bewachte Designcenter von VW.
Die Entwicklung neuer Autos ist ja das, glaube ich, das Geheimste auf diesem Planeten. Also das, ja, da war auch noch kein Normalsterblicher an diesem Gebäude.
Auch nicht Susanne Fienhold-Schien.
Tatsächlich nicht. Und ich bin die offizielle Stadtführerin der Stadt Potsdam für das Erlebnisquartier Schiffbauergasse. Ich war da noch nicht drin. Natürlich, das sind Bereiche, die sind sehr sensibel für Industriespionage.
Und wie sah es vor 1989 hier aus?
Zu DDR-Zeiten war das eine Mischung aus Industrie und Militär. Ein dreckiges, schmutziges Niemandsland.
Auf einem Teil des Areals hatte der russische Geheimdienst KGB seine Fahrzeuge untergestellt. In den Reithallen der einstigen Gardehusaren, Potsdams Eliteregiment aus Hohenzollernzeiten.
Im früheren Schürhof gab es eine Tankstelle und das war also im Prinzip der Fuhrpark für die, wie die Potsdamer gesagt haben, verbotene Stadt jenseits des Neuen Gartens. Also das Militär steht hier Nummer 7.
Und was war jetzt mit dem KGB, der Disco und dem Diesel?
Anfang der 90er Jahre war ein freier Kulturträger auf das Gelände gekommen, das sogenannte Waschhaus, nach den beiden historischen Waschhäusern, die es ja hier auch wirklich mal gab. Und das Gerücht ist also, dass der erste Geschäftsführer des Waschhauses, der damals einen Diesel-Pkw fuhr, niemals an einer Potsdamer Tankstelle gesehen wurde, weil eben neben dem Gelände des Waschhauses immer noch die jungen Soldaten von diesem KGB-Fuhrpark festsaßen.
In den 2+4 Gesprächen zur Wiedervereinigung hatte man ja beschlossen, dass die letzten Sowjettruppen erst 1994 nach Hause gehen würden.
Und diese Jungs vom KGB, die hatten ja nun nichts zu tun und sie hatten aber auch kein Geld. Wir hatten ja dann schon die D-Mark, ja, und sie hatten aber sozusagen kein Geld, mit dem sie irgendwas anfangen konnten und furchtbare Langeweile.
Aber Not macht erfinderisch.
Die haben sich dann in ihren eigenen Stacheldraht ein Loch geschnitten und sind dann immer abends zu den Partys vom Waschhaus und haben um Einlass gebettelt und brachten dann immer fläschchenweise Diesel mit, weil dadurch, dass sie die Tankstelle da auf dem Hof hatten, war das Einzige, was sie hatten, Diesel.
Diesel als Kraftstoff der Völkerfreundschaft. Das Ganze auf historischem Terrain. Disco, wo einst Soldaten des Kaisers ihre Pferde schirrten. Ob die Jungs vom KGB auch ein Schlupfloch fanden, um ein bisschen beim großen Stadtjubiläum mitzufeiern? 1993 war das. 1000 Jahre Potsdam feierte man da. Ein etwas kurioses Jubiläum, denn alles, was dazu berechtigt, der heutigen brandenburgischen Landeshauptstadt das ehrwürdige Alter von nunmehr 1020 Jahren zuzugestehen, ist ein ziemlich bedeutungsloses Dokument mit der Unterschrift eines 13- oder 14-jährigen Knaben.
Ob er nun 13 oder 14 war, darüber streitet man sich tatsächlich. Also ein auf jeden Fall aus heutiger Sicht minderjähriger deutscher Kaiser, Otto III., schenkt seiner Tante, der Äbtissin von Quedlinburg, zwei Ortschaften, die er selber nie gesehen hat. Und diese beiden Orte waren Potstupimi, als Potsdam identifiziert, und Geleti, das heutige Gelto.
Die Schenkungsurkunde, datiert auf den 3. Juli 993, ist die erste urkundliche Erwähnung Potsdams. Allerdings ging es Otto damals wohl weniger darum, Tante Mathilde eine Freude zu machen, als im Zuge der Ostausdehnung des Heiligen Römischen Reiches kaiserliches Territorium zu markieren, buchstäblich. Potsdupimi liegt nämlich in der später sogenannten Mark.
Also Mark, ja, wie Mark Brandenburg, Neumark Mark, ist ja immer das Wort für Grenzland. Ja, also da, wo es eben Verschiebungen gibt zwischen verschiedenen Kulturen und Völkerstämmen.
Die Gegend an Havel und Spree im heutigen Brandenburg ist ab etwa dem 6. Jahrhundert von slawischen Einwanderern aus dem Osten bewohnt. Denen gefällt natürlich überhaupt nicht, dass das Ostfränkische bzw. dann Römische Reich sie im 10. Jahrhundert unterwerfen und christianisieren will. 983 gelingt es den Slawen, alle Vertreter von Kaiser und Kirche mitsamt der deutschen Siedler hinter die Elbe zurückzudrängen. Otto verschenkt, in Anführungsstrichen, im Jahre 993 also etwas, was ihm gar nicht gehört. Im Übrigen ist dieses Potsdupimi winzig.
Wirklich ein ganz kleines Fischerdorf, völlig unbedeutendes Fischerdörfchen an der Havel.
Zwar wächst der Flecken und erhält im 14. Jahrhundert Stadtrecht. Erst im 17. Jahrhundert aber tritt Potsdam quasi in die Geschichte ein.
Potsdam ist überhaupt erst sozusagen zu sich gekommen, so wie wir es eben heute noch kennen und in seiner Vergangenheit sehen, seit der große Kurfürst von Brandenburg Potsdam zur zweiten Residenz neben Berlin erklärte.
Mit Kurfürst Friedrich Wilhelm wird Potsdam preußisch. Potsdam ist in den nächsten 250 Jahren Preußen. Nirgendwo ist, was heute Inbegriff des Preußentums ist, so konzentriert auf einem Fleck versammelt wie hier. Soldatische Disziplin und aufgeklärtes Denken, Kadavergehorsam und die freien Künste, Musik, Architektur, Literatur, die langen Kerls und die schöne Luise. Ein König, der Flötenkonzerte schreibt und aus seinem Fenster ungerührt zusieht, wie seine Soldaten beim Spießrutenlaufen zu Tode geprügelt werden. Potsdam, urteilt Voltaire in der Mitte des 18. Jahrhunderts.
Das ist wie Athen und Sparta, Feldlager und Garten Epikurs, Trompeten und Violinen, Krieg und Philosophie.
50 Jahre lang ist Potsdam schon Immediatstadt, als der Franzose Gast Friedrichs des Großen das schreibt. Immediatstadt, das heißt, unmittelbar dem Befehl des Königs unterstellt. Alles darf der regeln und bestimmen, selbst die Art der Speisen beim Hochzeitsmahl seiner Potsdamer Untertanen sowie Anzahl und Geschlecht ihrer Gäste. Mit Potsdam haben sich die Hohenzollern ihre eigene kleine Stadt am Wasser gebaut, abseits vom Lärm und Getriebe des Molochs Berlin, mit Lustschlössern, aber eben auch Kasernen, einer Kirche extra für Hofstaat und Garnison und einem Militärwaisenhaus für die unehelichen Kinder der preußischen Soldaten. Die Menschen in Potsdam wohnen hinter barocken Fassaden oder in Weberkarten. Puppenstubeneng ist es überall. Kaum eine Familie kommt um die zwangsweise Einquartierung von Soldaten drumherum. Die Potsdamer mögen knurren, deshalb ändern können sie es nicht.
All die Leute, die hier lebten, hatten in irgendeiner Form mit dem Hof zu tun, waren da angestellt oder waren Hoflieferanten oder waren eben Soldaten.
Als 1918 die Monarchie endet, ist die Stadt bis ins Mark getroffen. Auch wenn es noch Jahrzehnte dauert, bis ein Großteil der Hohenzollernbauten in Schutt und Asche gelegt wird. 1945, in einer einzigen Bombennacht, keine drei Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Rest wird zu DDR-Zeiten erledigt. Das Motto? In die Luft sprengen, wie Stadtschloss und Garnisonkirche, umnutzen oder dem Zerfall überlassen, von Ausnahmen abgesehen.
Die Leuchttürme wurden so weit gepflegt, wie es möglich war. Schloss Sanssouci und auch Schloss Zizilienhof.
Wo im Sommer 1945 die Potsdamer Konferenz stattfand, auf der die alliierten Siegermächte über die Zukunft Deutschlands und Europas entschieden.
Die natürlich auch deswegen gepflegt wurden, weil sie eben ausländische Gäste auch anzogen, vor allem auch aus westlichen Ländern und damit Devisenbringer waren.
Bei den etwas abseitiger gelegenen Schlössern sah die Sache schon anders aus.
Das Marmorpalais war zu DDR-Zeiten Armeemuseum. Auf der Terrasse vom Marmorpalais stand so eine Rakete und auf der anderen Seite stand ein Kampfjet. Und hinter den Aufbauten im Innern, die also da die Armee priesen, verrottete die Substanz.
Mittlerweile ist die prachtvolle, Ende des 18. Jahrhunderts am Ufer des Heiligen See errichtete Sommerresidenz Friedrich Wilhelms II. Aufwendig restauriert und zählt zu den schönsten der über 30 Hohenzollernschlösser in und um Potsdam. Wiederhergestellt hat man auch die romantischen Parklandschaften, die der geniale Gartenkünstler Peter Joseph Lenné in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts angelegt hatte. Lennés berühmte Wegeführung, die so herrliche Ausblicke ermöglicht, war zu DDR-Zeiten zu planiert worden, damit schweres Militärfahrzeug dort eingesetzt werden konnte.
Das betraf den Neuen Garten am Jungfernsee und Teile des Parks Babelsberg an der Glienicker Lag und am Durchstich zum Teltowkanal, die im Grenzgebiet waren oder direkter Todesstreifen. Und ja, das war eine sehr mühevolle Arbeit, diese alten Wegesysteme von Linné eben auch zu finden mit Bohrungen, ja, und Suchungen, das alles wieder aufzupflanzen. Aber das war auch etwas, was man sehr schnell angegangen ist.
Die Stadtführerin Susanne Fienholt-Schien.
Natürlich ging es bei der deutschen Teilung immer in erster Linie darum, dass Menschen separiert waren voneinander. Aber hier in Potsdam war der Eingriff in diese gewachsene Kulturlandschaft eben auch so besonders rabiat und so besonders schmerzvoll. Und diese Wunde hat man sehr schnell geheilt.
Heute zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe, wo vor 25 Jahren noch Panzer rollten. Potsdam hat sich gewaltig verändert seit 1989. Wieder einmal nach 1918 und nach 1945. Aber nicht nur die Stadt, auch ihre Bewohner.
Potsdam hat tatsächlich seit der deutschen Wiedervereinigung seine Bevölkerung fast zu 50% ausgetauscht. Und das ist, glaube ich, in Ostdeutschland einmalig.
Was seit der Wende zu beobachten ist?
Eigentlich das erste Mal in seiner Geschichte wird Potsdam bürgerlich. Weil die Potsdamer guckten eben immer auf den Hof oder hatten direkt mit ihm zu tun. Und eine gewachsene bürgerliche Schicht, wie in Hamburg zum Beispiel, ja, wo das Bürgertum ja sehr selbstbewusst seit Hunderten von Jahren schon neben der Kirche und den adligen Würdenträgern stand. Das gab es ja in Potsdam gar nicht.
Zu DDR-Zeiten war Potsdam vor allem rot und regimetreu. Die Stadt an der Grenze zu West-Berlin war militärisch hochgerüstet und voller Funktionsträger des Systems.
Jetzt beginnt Potsdam bürgerlich zu werden. Und man merkt das unter anderem dadurch, dass es in Potsdam unglaublich viele Vereine und Bürgerinitiativen für alles Mögliche gibt, aber vor allem auch für so Wiederaufbauprojekte.
Die Neu-Potsdamer sind überwiegend gut situiert.
Und natürlich ist durch den Reichtum und Wohlstand, der nach Potsdam gekommen ist, Potsdam heute in einem Sanierungszustand. So schön war ja diese Stadt niemals.
Vielen Alteingesessenen ist das nicht ganz geheuer.
Sie haben so Angst vor so einem preußischen Disneyland.
So entzünden sich viele der Diskussionen, die von einem neuen, selbstbewussten Bürgertum zeugen, am alten monarchischen Erbe. Beispiel Garnisonkirche, eine der schönsten Barockkirchen Norddeutschlands, gebaut im frühen 18. Jahrhundert unter dem Soldatenkönig. Im Krieg wurde sie schwer beschädigt, die Ruine 1968 gesprengt. Ein möglicher Wiederaufbau ist politisch äußerst umstritten. Kritiker sehen in der Potsdamer Garnisonkirche ein Symbol des preußischen Militarismus. Zudem, so ein weiteres Argument, wecke die Kirche ungute Erinnerungen an Potsdams auch braune Vergangenheit.
Das geht eben zurück auf diesen sogenannten Tag von Potsdam, der 21. März 1933 und dieser symbolische Händedruck zwischen Hindenburg, dem alten Reichspräsidenten und Adolf Hitler, der dort an der Garnisonkirche stattgefunden hat.
Überall ist Geschichte in Potsdam. Überlagern sich die vielen Geschichten. Und das ganz alte Potsdupimi, das Fischerdorf von vor über 1000 Jahren? Es findet sich nur noch im Museum, wo Fundstücke archäologischer Grabungen in Glasschränken liegen. Gefischt wird aber immer noch viel in und um Potsdam, meist privat. Einen einzigen Berufsfischer gibt es noch in der Stadt. Er holt Zander und Aal aus der Havel. Die Fangnetze hängen zum Trocknen auf dem Betriebsgelände in unmittelbarer Nähe der Potsdamer Stadtmauer. Die frisch sanierte Stadtmauer stammt allerdings nicht aus dem Mittelalter, sondern, wie könnte es anders sein, aus Potsdams preußischer Zeit. Der Soldatenkönig ließ sie ab 1722 errichten. Damit die langen Kerls, die er für seine Armee hatte einfangen lassen, gar nicht erst auf den Gedanken kamen, aus Potsdam wieder wegzulaufen.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die erste urkundliche Erwähnung von Potsdam am 3. Juli 993. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.